Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Amin Travel Zürich. Die Mitarbeiter des 1984 gegründeten Spezialisten kennen Madeira und Porto Santo wie ihre Westentasche.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und freue mich riesig, heute den profiliertesten Karibik-Kenner von der Schweizer Reisebranche zu Gast zu haben. Er ist Verwaltungsratspräsident von Caribbean Tours und Latin America Tours und vor wenigen Tagen zurückgekommen von Kuba, wo zuletzt wegen Treibstoffmangel und Stromausfall immer wieder in den internationalen Schlagzeilen war. Herzlich willkommen im Talk, Reto D. Rüfenacht.
Danke, Reto. Freue mich auch, darf ich da sein. Ich bin erst gerade zurückgekommen von Havanna und es gibt sicherlich ein paar Sachen, wo wir darüber schwätzen können.
Reto, du sprichst es an. Deine Eindrücke sind noch sehr frisch. Du bist erst ein paar Tage zurück in der Schweiz. Was hat dich am meisten überrascht bei deinem Aufenthalt in Kuba?
Eine Schwäche hat mich am meisten überrascht, eigentlich die Ruhe in der Bevölkerung. Dass alles gelassen genommen wird, trotz dem Treibstoffproblem, das offensichtlich ist. Die Leute sind sich das gewohnt von vielen, vielen Jahren und sie können sich extrem schnell auf neue Sachen einstellen. Der Kubaner ist extrem wandlungsfähig.
Du kennst Kuba seit Jahrzehnten. Was hast du jetzt Anfang 2026 für ein Land erlebt?
Ein Land, das eigentlich im Umbruch ist und wartet, dass endlich etwas passiert. Primär auf wirtschaftlicher Ebene. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wo die Leute halt immer noch Hoffnungen haben. Weniger auf dem politischen, aber auf dem wirtschaftlichen sind die Leute wirklich bereit. Und es ist auch notwendig, etwas zu machen.
Hast du Hoffnung, dass etwas passiert?
Ja. Hoffnung habe ich auch nach 25 Jahren noch nie aufgegeben. Ich glaube, wir waren noch nie so nah dran wie jetzt. Es ist aber von niemandem eigentlich wirklich beeinflussbar. Es muss von ganz, ganz oben kommen und es muss der Wille da sein, wirklich dem Land langfristig etwas zu helfen.
Edelweiss hat ihre Direktflüge auf Kuba vor ziemlich genau einem Jahr eingestellt. Wie bist du jetzt angereist?
Ich bin mit der Europa angereist und auch zurückgekommen über Santo Domingo mit einem kurzen Benzinstopp. Das ist absolut reibungslos verlaufen. Das Auftanken vom Flugzeug braucht nicht mehr als etwa 30 Minuten und dann sind wir auf dem Weg nach Madrid.
Also die Reise ist an und für sich auch jetzt kein Problem?
Absolut kein Problem. Es ist ja so, dass alle europäischen Gesellschaften, darunter auch Iberia, Air France, Turkish, und sogar China Airways, die über Madrid fliegt, die fliegen alle nach wie vor nach Kuba. Auch die amerikanischen Gesellschaften, zum Beispiel American Airlines, Miami, Havanna, fliegt jeden Tag. Aeromexico von Mexico City bin ich auch gekommen, fliegt auch jeden Tag. Also ist die Anbindung absolut gewährleistet. Zurückgezogen haben sich die kanadischen Airlines allesamt und natürlich auch die russischen.
Hast du eine Wertschätzung gespürt, auch für dein Engagement?
Absolut, vor allem gibt es dann auch spontane Ideen, wie wir haben ganz viele neue E-Bikes seit einem Jahr bei uns quasi eingelagert, aufgrund von der Nachfrage-Rückgang haben wir jetzt gesagt, ja wieso geben wir die E-Bikes nicht unserem Personal, damit die können von daheim ins Büro arbeiten, weil den öffentlichen Transport gibt es fast nicht mehr. Und die sind natürlich extrem happy gewesen, dass sie jetzt mit Velo können genauso gut Büro, Wohnort sich bewegen, aber auch ihre persönlichen Einkäufe können machen.
Wie haben deine Tage zu Kuba ausgesehen? Was hast du konkret gemacht?
Also, sie waren intensiv gewesen. Wir haben versucht, gewisse Neuheiten selber auszuprobieren. Sei das mal in einem neuen Restaurant essen gehen oder irgendwie einen Salsa-Workshop können anzuschauen. Aber primär war es Büro mit der Geschäftsführerin, der Sada Foda. Wir haben relativ viel Schulungen gemacht, wie kann ich besser verkaufen, wie kann ich vor allem im Bereich Endverkauf, Upselling betreiben, wie ist das Reiseverhalten von einem Dachkunden, also Schweiz, Deutschland und Österreich, was muss man darauf achten, wieso ist es so wichtig, dass man bei uns vielleicht dann sagt, Wir tun lieber ein Ocean View oder ein Ocean Front Zimmer anbieten. Oder wieso will der Schweizer nicht zwingend in einem Standardzimmer sein, sondern einfach die Sachen, dass die Kubaner in der Reiseoffertenstellung einfach ein bisschen näher haben, und zwar von mir. Und ich bin jetzt auch in diesen Schulungen nicht da gewesen als Inhaber von Caribbean Tours, sondern eben quasi als Inhaber von Latin America Tours, wo ja ein guter, grosser Kunde ist, um diesen Kunden einfach zu sagen, was es braucht.
In den grossen Schlagzeilen zu Kuba ist es zuletzt vor allem um den Treibstoffmangel und Stromausfall gegangen. Was hast du vor Ort für eine Situation angetroffen in dieser Beziehung?
Eine prekäre Situation als solches. Die ersten Tage ist es noch überall gut gegangen, weil fast jeder Kubaner natürlich Reserven hat gebunkert, in Kanister daheim oder im Gang oder mir auch im Büro. Aber je länger das es ist gegangen, desto schwieriger war es, vor allem die Operation am Boden aufrechtzuerhalten. Du musst dir vorstellen, wir haben einen von unseren privaten Taxiunternehmer, der dann halt einfach plötzlich kein Benzin mehr hatte. Der sagt, mein Gut ist Benzin, das ist mein Rohmaterial. Und wenn ich kein Benzin habe, dann kann ich nicht produzieren, also ich kann nicht fahren. Und er hätte müssen tatsächlich gewisse Leistungen aus seiner Sicht uns gegenüber stornieren, weil er einfach nicht in der Lage war, Benzin anzukommen. Und das hat natürlich dann von der kubanischen Regierung ein sogenanntes Ticketsystem gegeben, wo man sich über App registrieren kann. Wir haben 5 Geschäftsautos und dann bist du an 5 verschiedenen Tankstellen irgendwo in der Warteschlaufe in der App drin. Wir sind mit allen Autos irgendwo auf der Position 4'000 bis 6'000. Es gibt pro Tag 1'000 Liter Benzin, maximal 20 Liter pro Auto. Und da kannst du dir vorstellen, wie lang die Schlange ist und wie viele Monate es eigentlich geht. Die kubanische Stadt hat aber wie einmal schon so oft nicht alles durchgedacht. Und nach einer Woche haben sie dann gemerkt, dass ja irgendwie die Taxis, auch die Old Cars, die es hat, irgendwie zu Benzin kommen. Und jetzt haben sie dann eine spezielle Tankstelle zugewiesen, wo die ohne das Ticketsystem können Benzin holen, aber immer nur noch 20 Liter pro Tag und Auto.
Habt ihr irgendeine Möglichkeit, mit Caribbean Tours privat Treibstoff zu importieren, oder ist das keine Option?
Theoretisch hätten wir das über unsere kubanische Gesellschaft, ja. Aber die Auflagen der Behörden, wie der Treibstoff muss gelagert werden, welchen das denn du kannst verkaufen oder welchen das denn du musst am Staat abgesehen so hoch, dass ich mich da gar nicht reinmischen will.
Wie gehen die Einheimischen mit dieser Situation um? Ich meine, sie sind sich viel gewöhnt, aber du hast es jetzt beschrieben, es ist sehr akut. Wie nehmen sie das hin?
Sie organisieren sich, wo es immer wieder geht. Erstaunlicherweise haben wir plötzlich auf der Straße sehr, sehr viel Elektromobil gesehen, also so die Tricyclos, also die elektrisch betriebenen Dreirad-Veloli. Plötzlich poppen die überall auf, also es ist eigentlich Geld, ist rum. Viele Kubaner kommen ja Geld über aus dem Ausland, von den Verwandten, und dann gehen sie jetzt halt die Sachen posten, oder? Man sieht aber schon klar, dass der öffentliche Verkehr praktisch nicht existent mehr ist, dass Benzinpreise auf der Straße, wo man geht, Schwarzbenzin kaufen, irgendwo zwischen 5 und 10 Dollar pro Liter sind mittlerweile, und das ist natürlich absolut nicht nachhaltig, oder?
Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA, hat seine Reisehinweise für Kuba kürzlich deutlich verschärft und ratet jetzt explizit von touristischen Reisen auf Kuba ab. Ist das für dich nachvollziehbar?
Nein, absolut nicht. Es ist ein absoluter Habakuk, was da gesagt ist worden. Wenn man ein weiss, wie die EDA-Mitteilungen zustande kommen, dann kann man das noch weniger verstehen, weil es ist eigentlich immer der Schweizer Botschafter in dem jeweiligen Land zuständig, der gibt seine Einschätzungen ab und das wird dann vom EDA entsprechend umgenommen. Und man muss natürlich einfach sehen, dass solche Diplomaten in einem goldigen Käfig sitzen, in einer Blase sitzen und die Informationen, die jetzt drauf sind, die sind eindeutig viel zu stark. Und die Kunden, die wir jetzt im Land haben und mit denen, die wir auch geschwätzt haben, die geniessen ihren Urlaub und die haben absolut Freude und sind in Kommunikation mit den Kubanern. Für mich nicht nachvollziehen, nein.
Ich gehe jetzt gerne auf die einzelnen Punkte ein. Eda schreibt unter anderem mit seinen Reisehinweisen von einer hohen Kriminalität. Wie hast du das wahrgenommen?
Ist völlig falsch. Also ich wüsste nicht, wo Kriminalität stattfindet. Es hat mal das eine oder andere gegeben, dass der Kubaner vielleicht der andere Kubaner beraubt, eben vielleicht einen Kanister Benzin klaut oder so. Aber dass einem Tourist je irgendetwas wäre gestohlen worden, gibt es absolut nicht. Nein.
Auch vom Lebensmittel- und Medikamentenmangel ist die Rede. Wie steht die Situation?
Das stimmt, wenn man das auf die rein kubanische Bevölkerung anwenden. Ja, das ist eine Tatsache, dass dort die Lebensmittel weniger vorhanden sind, vor allem auch die sogenannten subventionierten Lebensmittel wie Reis und Bohnen und Öl und so Sachen. Für den Tourist, ich kann nur sagen, ich habe jetzt noch nie so gut und reichhaltig dürfen essen wie in den 10 Tagen, wo ich war. Es ist ja fast alles privat, die Restaurants. Die Restaurants importieren viele Lebensmittel importieren. Oder eben zu erhöhten Preisen lokal produziert kaufen. Es hat überall immer Pfeffermünze für den Mojito. Es hat frische Tomaten für einen Tomatensalat mit Burrata drauf. Es ist alles da, was der Tourist möchte, aber hat natürlich einen höheren Preis.
Wenn jetzt jemand bei Latin America Tours Ferien zu Kuba bucht, wo spürt er effektiv Einschränkungen und wo ist es genauso unbeschwert wie vor 10 Jahren?
Einschränkungen allenfalls im Transport, dass mal eine andere Transportvariante muss gewählt werden muss. Eben anstelle von einem Taxi, dass vielleicht ein Minivan kommt und das Taxi jetzt nicht privat ist, sondern wieder vom Staat. Das ist etwas. Und Einschränkungen sind vielleicht die Distanz, sodass wir für den Moment klar sagen, versucht euch als Kunde auf Zentralkuba und auf den Westen zu fokussieren, wo auch Vinalestal Tabak angebaut wird, ist und nicht auf den Osten, weil einfach die Distanzen, oder du musst sehen, die Insel ist 1300 Kilometer lang, die Distanzen sind einfach extrem weit und zu organisieren, vom Transport bis ganz in den Osten runter, ist einfach extremst kompliziert. Und wir sagen lieber, komm, bleib du 2, 3 oder sogar 4 Nächte an einem Etappenort, tu dich nicht so oft verschieben und es gibt dir die Möglichkeit, viel tiefer einzutauchen in die lokalen Gegebenheiten.
Gibt es vielleicht sogar Vorteile an den Orten zusammen? Manchmal, es hat jetzt viel weniger Touristen, da kann man es vielleicht mehr geniessen oder siehst Sachen in die Richtung?
Ja, Vorteile gibt es. Es hat überall Platz. Es hat vor allem auch Platz in diesen vielen kleinen, schönen Boutique-Hotels, wir sagen denen heutzutage nicht mehr Casa Particular, sondern sind eigentlich Boutique-Hotels, die sind im Normalfall jetzt in dieser Frühlingsphase permanent alle ausgebucht, mit teilweise eben Umquartierungen in staatlichen Hotels. Also wenn jemand möchte so etwas geniessen, das ist jetzt klar ein Vorteil.
Wie ist aktuell die Nachfrage für Kuba-Ferien bei deinen Unternehmen?
Sehr dürftig. Gerade jetzt im Moment haben wir natürlich für die zweite Hälfte Februar, auch März, April extrem viele Annulationen bekommen. Das ist extrem etwas, was auf das Gemüt drückt, vor allem für die Leute, die im Büro arbeiten. Wenn jeden Morgen wieder Annulationen kommen und teilweise auch aber extremst kurzfristig, also von heute auf morgen, sodass wir gar nicht anders können, als einfach sagen, ja, wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, zu sagen, wir sind in der Lage und die Operation ist garantiert. Aber das ist halt einfach in der Schweiz wie in Deutschland so, dass viele sich auf die Informationen EDA und Auswärtiges Amt abstützen, um sich als Veranstalter gegenüber ihren Kunden können in der Sicherheit wägen.
Probierst gleich ab und zu mal noch jemanden zu überzeugen und geh mit den Argumenten, die du jetzt auch hier im Gespräch bringst, zu sagen, hey, gönnt, es lohnt sich.
Das machen wir permanent, indem wir jetzt eben auch mit euch als Medien schwätzen, in der Schweiz wie in Deutschland. Das macht vor allem aber auch Sarah Foda, unsere Destination Managerin, die permanent über WhatsApp 24 Stunden mit diesen Kunden im Austausch ist. Und es gibt natürlich solche, die schneller reagieren auf die negativen Seiten und auch mal etwas absagen. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, wir halten fest, wir führen durchführen, wir führen von unserer Seite aus nicht annullieren. Die Gruppen kommen, es geht dann vielleicht ein oder zwei Zimmer raus und es wird weniger, aber es wird gleich noch durchgeführt. Es ist aber eine grosse, anstrengende und auch Zeitraum die Arbeit.
Wie weh tut es dir als langjähriger Kuba-Fan, der sich auch sehr für die Menschen vor Ort einsetzt, dass die Situation sich aktuell so präsentiert?
Extrem natürlich. Irgendwie ist es ein bisschen vorhersehbar gewesen, weil wenn man die Einreisezahlen anschaut für Kuba, die sind seit Jahren runtergegangen. Jetzt sind sie noch mal viel, viel, viel tiefer. Hat natürlich zur Auswirkung, dass wir im Büro Havanna haben müssen, bei sämtlichem Mitarbeiterstab Massnahmen ergreifen, Kurzarbeit. Wir tun aber weiterhin sämtliche Mitarbeiter beschäftigen. Wir tun niemanden entlassen. Auch unsere Geschäftsführerin wird ihr Honorar auf die Hälfte reduzieren. Das ist gar nicht anders möglich. Und für uns ist das so ein bisschen eine Sache. Wir versuchen, den Mitarbeitern zu sagen, wir sind in einer Krise. Wir halten aber euch fest, weil wir gute Mitarbeiter haben. Wir können aber unmöglich Geschäft als solches gefährden, wenn wir würden ohne Massnahmen weiterarbeiten.
Weil es sind eigentlich die absoluten Boomjahre gewesen, die du erlebt hast in Kuba?
Das war 14 bis 17. Also in dieser Phase, in der Obama gekommen ist, dann sind dann später noch die Rolling Stones gekommen, Karl Lagerfeld, Madonna, all die Jahre, die grossen Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Und das war dann gerade das Umgekehrte gewesen. Dort ist so viel gelaufen, dass man gar nicht nachhängen mögen mit Buchen und die Leute überhaupt unterbringen. Ja.
Im Madeira-Angebot von Amin Travel finden Sie maßgeschneiderte Mietwagen, Wander- und Kulturreisen sowie Badeferien auf Porto Santo. Bedingt durch das ganzjährig milde Klima blüht auf Madeira ständig etwas und die Insel ist ganzjährig eine Reise wert. Madeira ist die Wanderinsel schlechthin. Es gibt für jedes Niveau und jeden Geschmack eine geeignete Strecke.
Jetzt möchte ich gerne deiner Liebe für die Karibik auf den Grund gehen. Wann warst du das allererste Mal in der Region?
Das allererste Mal war, ich glaube, mein KV-Diplom-Geschenk von meinen Eltern, also 15,5 und so, da sind wir auf Jamaika.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe eine KV-Stiftung gemacht auf der Bank. Bin dann nachher noch ein bisschen auf der Bank geblieben, bis mir das dann nachher nicht mehr zugesagt hat. Und habe eigentlich immer wollen in der Reisebranche, habe mich dort mal für die Stiftung beim Imholz beworben. Der Imholz hat mich dann nicht genommen, mit der Begründung, der Arbeitsweg von Zürich-Wittiken nach Zürich-Wiedeken sei zu lang.
Ja, kann man auch anders sehen, definitiv. Wann bist du dann gleich in die Reisebranche eingetaucht?
Eingetaucht bin ich dann eigentlich mit etwa 19, 20. Ich habe nach dem KV natürlich dann angefangen zu studieren, habe Reiseleiterausbildungen gemacht und bin sehr viel als Reiseleiter sowohl in der Schweiz wie im Rest der Welt unterwegs gewesen.
Wo bist du unter anderem gewesen?
Unter anderem bin ich, das Weiteste ist sie sicherlich, wo ich für Pronto-Reise, wo dann dort mal gegründet habe, bis auf Hawaii gekommen bin. Habe aber auch Bauern verwendet in französischen abgelegenen Alpengebieten begleiten dürfen. Vieles in der Schweiz gemacht für Yugi-Tours, dort mal so zweiwöchige Wander- und Bergreisen gemacht. Viel geschafft in Zürich für Zürich-Tourismus, dort mal habe jahrelang Zürich bei Nacht gemacht und vieles andere einfach im Studium, um ein bisschen Geld verdienen.
Warum hat die Karibik, Lateinamerika mehr gepackt als jetzt andere Regionen?
Ja, weil ich dann nach dem Studium nochmal Ausland angehängt habe, als Internship zum primär Sprachlernen, bin ich dann auf Mexiko gekommen. Mexiko deshalb, weil ich habe schon ein Jahr in Amerika gelebt habe, früher, und habe gesagt, sollte es mir in Mexiko nicht zusagen, dann bin ich schon halb wieder back in Amerika. Und deshalb bin ich dann auf Mexiko gegangen und aus dem heraus hat sich dann das alles entwickelt.
Und wann hast du gemerkt, ich will da mehr draus machen, ich will da Geschäftsideen entwickeln?
Also das haben wir eigentlich schon gehabt, als ich zurückgekommen bin. Nach meinem Mexiko-Aufenthalt habe ich mit meiner Schwester, der Nadia, RDR Travel gegründet. Und das haben wir uns aber noch nicht getraut an einer Langstrecke. Wir haben dann angefangen, zuerst Skiferien in Österreich, dann Spanien, Portugal. Das war alles ein bisschen floppig gewesen. Und dann haben wir dann gedacht, ja, wir machen jetzt Langstrecken. Und dann haben wir den ersten Mexiko-Katalog gemacht mit 12 Seiten. Das war dann gleichzeitig ein Moment gewesen, wo sich Kaiserreisen und Imholz von Mexiko zurückgezogen haben, weil sie zu wenig haben können machen. Und so hat sich das entwickelt.
Und dann ist irgendwann Latino Travel aufs Tapet gekommen.
Das ist dann später gekommen, das ist richtig. Wir haben dann einfach gemerkt, aus dem Namen RDR, das sind meine drei Initialen, dass das eigentlich nicht so ein sexy Name ist, wenn du mehr und mehr in dieser Tätigkeit in diesen Gebieten machen willst. Und da sind wir dann irgendwann auf Latino Travel gekommen, korrekt, ja.
Woher hast du das Unternehmergehen? Ist das irgendwie von den Eltern schon weitergekommen zu dir oder hast du das einfach selber so entwickelt?
Nein, ich glaube, man kann sagen, von der älteren Seite her, also sowohl mein Vater wie meine Mutter sind immer sehr aktiv gewesen. Mein Vater kommt aus der Gastronomie, Hotellerie und ihm seine Eltern haben jahrelang natürlich auch Restaurant, Hotel gehabt im Aargau unten. Das ist wahrscheinlich von dieser Seite her, ja.
Ich glaube, 2007 hast du dann Latino Travel verkauft an Knechtreisen. Warum ist es zu dem Entscheid gekommen?
Der Entscheid ist einfach dort zu machen, weil wir sind ein Standalone gsi und haben einfach können als Standalone nicht weiter wachsen, vor allem im Bereich B2B2C, also quasi mit weiteren Reisebüro. Und wir haben uns dann einfach entschieden, dass wir irgendwie einen Anschluss finden müssen. Das war ein Aspekt von unserer Seite. Und von der Seite Knechtreisen war natürlich genau das Loch in Mittelamerika. Knechtreisen war stark oben, Nordamerika, Kanada, USA. Und stark war Südamerika, in der Mitte haben sie nichts gehabt.
Und dann hat es dich gleich nicht ganz losgelassen. Und dann ist Latin America Tours gekommen. Kannst du etwas zu dieser Entwicklung sagen?
Ja, also eigentlich habe ich mich dann fokussiert auf die Destinationsagentur mit Mexiko, dort mal nach Kuba und Dominikanische Republik. Es ist dann aber nicht ganz so gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es hat einfach sehr viele Leute gehabt, die immer wieder zu uns, respektive zu mir, sind gekommen, haben wollen meine Expertise haben. Und wir haben dann sehr, sehr viel und jahrelang unter einem White Label gearbeitet, in dem wir einfach keinen eigentlichen Firmennamen hatten, sondern es ist alles über meine Consulting-Firma gelaufen. Und wir hatten dann Costa Rica-Reisen, Mexiko-Reisen, Kuba-Reisen. Und die Kunden sind dann immer mehr geworden. Und dann haben wir irgendwann müssen das in ein Gefäß rein tun und haben dann aus diesen White Labels dann Latin America Tours gemacht. Und die ganze Zeit mit dabei war der Daniel Michel, der einfach immer im Hintergrund das ganze Operative hat umgesetzt.
Und die Firma hat sich sehr positiv entwickelt, muss man sagen.
Kann man sagen, heutzutage, ja, in den letzten 2-3 Jahren auch Recovery von Covid ist sehr, sehr gut gegangen. Hat sicherlich damit zu tun, dass die Abhängigkeit von der Karibik nachgelassen hat, dass wir mit Latin America Tours sehr stark in den Aufbau von Südamerika haben investiert. Auch jetzt die zwei letzten Länder, Chile, Argentinien, inklusive Bolivien, laufen hervorragend. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter bei Latin America Tours. Und klar, seitdem dass jetzt Alessandra das übernommen hat als Geschäftsführerin, läuft es gut. Sie macht einen ganz, ganz tollen Job, muss ich sagen. Und ich bin immer noch ein bisschen da, habe noch Produktverantwortung für Mexiko, Belize, Guatemala. Habe auch heute noch gewisse Direktkunden und Reisebürokunden, die ich betreue. Und so bin ich eigentlich immer noch näher am Puls des Reisenden.
Jetzt wollte ich einhaken. Alessandra ist im letzten Sommer Mami geworden.
Ja.
Heisst das, dass du wieder operativ ein bisschen mehr hast in die Hose müssen oder haben das anders können regeln?
Nein, ich habe schon ein bisschen mehr gemacht, vor allem hindurch im finanztechnischen, strategischen, produktmässig, technisch ja. Aber der Rest ist vom Team aufgefangen worden und sie ist jetzt gut wieder zurück, hat sich wieder können einbringen und ich bin jetzt wieder in dem alten Job zurück, sagen wir Product Management für die Länder, die ich gesagt habe, und vor allem Weiterentwicklung Technologie.
Wie häufig bist du eigentlich so über ein ganzes Jahr unterwegs in dieser Region selber?
Zwischen 4 und 6 Mal pro Jahr, immer etwa eine Woche. Das Mal ist es jetzt extrem länger gegangen aufgrund von der Notwendigkeit her.
hast du eigentlich so ein bisschen Lieblingsplätze oder Lieblingsländer? Oder sagst du, es ist einfach alles super, die Vielfalt macht es aus?
Nein, ganz klar, es gibt zwei Lieblingsländer. Das eine ist Mexiko. Das kommt einfach daher, weil ich dort ein Jahr gelebt habe und weil es wahrscheinlich das breitestmögliche überhaupt gibt. Und das zweite ist nachher Kuba.
Reto, wir steuern schon auf den Schluss zu. Und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Damit Kuba wieder zum Boom-Reiseziel wird, braucht es vor allem
Einigkeit zwischen USA und Kuba.
Bei Latin America Tours gibt es aktuell die grösste Nachfrage für
Chile, Argentinien.
Und meine nächste Reise geht auf
Lappland.
Reto der Rüfenacht, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Besten Dank.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über regelmäßigen Besuch auf unserer Website travelnews.ch. Ciao miteinander.